Der Podcast der Andreas Hermes Akademie. Der Podcast für alle, die an Entwicklung und Veränderung interessiert sind. Für Menschen, von Menschen.
Herzlich willkommen in der 24. Folge Landaussichten, dem Podcast der Andreas Hermes Akademie, zu allem, was die ländlichen Räume ausmacht und bewegt. Heute mit mir, Luis Schlag, zum Thema, wie umgehen mit dem innerstädtischen Leerstand ländlicher Kleinstädte. Seit ein paar Jahren beobachten wir schon einen Trend, dass insbesondere auch in Kleinstädten im ländlichen Raum immer mehr Leerstand im Einzelhandel herrscht. Also Drogerien, Metzgereien, Eisdielen stehen immer häufiger leer. Und laut Immobilienverband Deutschland war im Jahr 2021 eine bundesweite Leerstandsquote im Einzelhandel von ungefähr 20%. Das entspricht einer Steigerung von einem Drittel im Vergleich zum Vorpandemieniveau. Insbesondere auch Klein- und Mittelstädte sind davon betroffen. Insbesondere auch die Nebenlagen, also nicht die zentralen Einkaufsmeilen in den Innenstädten. Dort sind teilweise bis zu einem Viertel der Flächen leerstehend. Die A-Lagen sind da stabiler. Die Ursachen für den Leerstand sind schnell gefunden. Teilweise ist es zunehmende Online-Shopping, teilweise die Folgen der Covid-Pandemie, teilweise fehlen Nachfolgerinnen für den Betrieb und teilweise auch das Personal. Also viele Läden und Gewerbetreibende stehen da vor ähnlichen Herausforderungen. Das ist bitter, da Innenstädte eben das zentrale Herz von Städten bilden. Sie sind Treffpunkte für soziale Zusammentreffen, sie sind Aushängeschild nach außen und auch Identifikationspunkte für die Stadt- und Landgesellschaft. Mittlerweile machen sich da aber immer mehr Kommunen und Netzwerke auf den Weg, verschiedene Ansätze zu testen, wie man diesem Leerstand quasi entgegenwirken kann. Also mit Kreativkonzepten, Verkehrsneustrukturierungen, verschiedenen temporären Experimenten, Anstoßförderungen, die manchmal von der Wirtschaftsförderung vorangetrieben werden, manchmal von Händlervereinigungen aus der Zivilgesellschaft und ja, die das Thema für sich angreifen und die dem Leerstand damit den Kampf ansagen. Eine Person, die Kommunen, Eigentümer und Gruppen auf dem Weg begleitet und die leerstehende Flächen und Immobilien in neuem Glanz erstrahlen lässt, ist Katrin Hitzegrad, die heute im Podcast zu Gast ist. Genau, sie ist gelernte Immobilienkauffrau, Geschäftsführerin der Zukunftsoptimisten, einem Büro für kreative und koproduktive Stadtentwicklung. Sie ist Expertin für Leerstandsentwicklung, Standort- und Immobilienmarketing, war ehemalige Teilnehmerin beim Summer of Pioneers, ist damals von Jena nach Homberg gezogen, wo sie auch die erste Runde des Projekts Freiraumstation geleitet hat, das dann auch noch in Borken, ebenfalls beim Ederkreis in Hessen, stattgefunden hat. Frau Hitzegrad, willkommen im Podcast.
Hallo, guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Genau, ich würde vorschlagen, wir starten direkt mal rein mit einer vielleicht ein bisschen lockeren Frage. Sie sind ja jetzt in Ihrer Karriere schon viel in Städten unterwegs gewesen und viel in Dörfern auch. Was war denn vielleicht der schönste Leerstand, in dem Sie in Ihrer Karriere bisher begegnet sind?
Also zunächst gefällt mir erstmal die Frage mit dem schönsten Leerstand, weil das einfach so schön positiv besetzt ist. Das kommt genau meiner Haltung total entgegen. Schönster Leerstand, das ist die Frage, fällt mir zum Einstieg ehrlich gesagt ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich in den letzten Jahren sehr schöne und auch spannende Orte besuchen durfte. Ich kurz zu benennen, ein wichtiger Leerstand, der mir einfach sehr präsent im Kopf ist, ist natürlich im Borken das ehemalige Gewächshaus oder auch kürzlich gestern war ich in der Nähe von Saalfeld-Rudelstadt in Remschütz in einer ehemaligen Ferienanlage. Das sind alles so energetische Orte oder wie eine ungenutzte Trabostation. Eine besondere leerstehende Immobilie, was ich zuvor halt noch nicht kannte, was ich sehr außergewöhnlich fand, war eine ehemalige Gefrieranlage. Also auch ein ganz spannender Ort und Leerstandstypologie. Sie merken, die Frage fällt mir schwer zu beantworten, weil die Orte alle eine Geschichte zu erzählen haben und spannend sind.
Ja, da steckt auf jeden Fall schon viel Musik drin. Ich würde direkt mal beim Stichwort Borken bleiben, weil Sie da auch eins Ihrer Projekte hatten, beziehungsweise das Projekt der Freiraumstation. Was waren denn in Borken und in Homberg die Grundherausforderungen in der Innenstadt und wie haben Sie da mit den Projekten versucht, dem Leerstand da den Kampf anzusagen?
Ja, mit der Freiraumstation sind wir in Homberg EFZE 2021 gestartet und 2022 folgte dann quasi Borken auch im Schwalm-Eder-Kreis. Und beide haben eins gemein, dass es, wie Sie schon sagen, im innerstädtischen Kontext um Räume ging, vor allem auch um Leerstände in Erdgeschosszonen oder eben gewerbliche Leerstände, ehemalige Einzelhandelsflächen und da viel im innerstädtischen Kontext, gerade in Borgen, diese ungenutzte ehemalige Gärtnerei oder das Gewächshaus, natürlich ein bisschen außen Rahmen, aber im Grunde waren das alles ungenutzte Räume, die sich in den innerstädtischen Erdgeschosszonen befanden oder immer noch befinden, beziehungsweise jetzt zeitweise natürlich auch anders genutzt worden und werden. Und die Grundvoraussetzung oder die Herausforderung damit verbunden waren einfach dieser Punkt, die Räume sind oder waren zu dem Zeitpunkt viele Jahre im Leerstand. Da sprechen wir über einen Leerstandszeitraum von 5, aber auch bis zu 10 Jahren. Und das sind halt einfach Zeiträume, in denen vor den Flächen kein Leben, keine Wirkung und natürlich auch keine Begegnung in irgendeiner Form dort stattfand. Und wir wissen ja auch, dass Leerstand nicht unbedingt positiv besetzt ist und natürlich auch Auswirkungen in die Nachbarschaft und auch in den Standort, in das Quartier hineinwirken. So vielleicht erstmal so im groben Umriss.
Genau, und ich hatte da gelesen, dass sie dort Raumstipendien vergeben haben für diese Orte, um die quasi neu zu bespielen. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, die Vergabe der Freiraumstipendien war vor allem der Ansatz in Borken. Wie gesagt, mit der Freiraumstation sind wir in Homberg-Efze und Borken mit zwei verschiedenen Ansätzen gestartet und die Raumstipendien haben sich da auf Borken konzentriert. Und wir haben das natürlich nicht alleine gemacht als Projektteam, sondern in starker Zusammenarbeit und Kooperation mit der Kommune, der Lokalpolitik und natürlich auch den Immobilieneigentümern und Eigentümerinnen. Also das heißt, die Vergabe der Stipendien haben wir eher organisiert und eingeleitet und, sag ich mal, ein Stück weit kuratiert, aber vergeben im Sinne von, dass die Nutzenden die Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist natürlich der Zusammenarbeit der ImmobilieneigentümerInnen und auch der Kommune zu verdanken. Mhm. Und was hat es damit auf sich, damit die Frage zu beantworten? Uns ging es darum, dass lokale und regionale Ideen sichtbar gemacht werden und dass sich quasi Projektinitiativen oder eben auch Einzelpersonen ausprobieren können und da auch die erste große Schwelle zu nehmen, wie komme ich an Räume, wie komme ich an die Ansprechpartner, wie gelingt es uns sozusagen die Räume zu öffnen und das sozusagen für einen Zeitraum, von in dem Fall war es ein halbes Jahr, auch unentgeltlich die Idee auszuprobieren. Und das hat es mit den Raumstipendien auf sich.
Ja, sehr spannend. Und was waren am Ende dann Beispiele für konkrete Nutzungsformen, die dann da getestet wurden in den Ladenzeilen?
Also zuvor ist natürlich erstmal auch verschiedene vorbereitenden Maßnahmen. Ne? Also wir haben ja im Hintergrund auch ganz viel aufgebaut, was man im Außen erstmal gar nicht wahrnimmt. Ne? Strukturell haben verschiedene Gremien gebildet, haben natürlich auch kommunikativ das stark begleitet und vorangeschaltet wurde natürlich einen Bewerbungsprozess. Ne? Wir haben das in Open Call gemacht. Wir hatten dann gemeinsam, wie gesagt, mit der Kommune, Immobilieneigentümer und auch den Unterstützenden knapp 18 Bewerbungen zu sichten. Und von den 18 Bewerbungen sind dann 5 in die Auswahl gekommen, die dann entsprechend sich mit den Freiräumen beschäftigt haben. Die Nutzungsformen reichten eben von einem Kollektiv aus Kunst- und Kulturakteuren, die sich beispielsweise für dieses Gewächshaus beworben hatten mit der Idee, Kunst, Kultur an diesen Ort zu bringen, mit Workshops, verschiedene Formate wie einen Sonntag, Kaffee und Kuchenangebot, als auch Vorträge, Buchvorstellungen etc. Also wirklich so ein breites Potpourri an Kunst- und Kulturformaten. Es ging aber auch weiter, dass ich auch eine Floristin beworben hatte, die sich zeitweise eher einen Online-Shop aufgebaut hatte, da über Online-Präsenz sozusagen ihr Angebot ermöglichen wollte und sich die Frage gestellt hat, ob es auch möglich ist, dass sie einen Laden oder eine Art Werkstatt betreiben kann, in dem Moment, wo nicht nur Blumen und Sträuße erworben werden können, sondern wo man auch lernen kann, wie kann man das tun, vielleicht auch ein paar andere Do-it-yourself-Workshops. Es gab aber auch Nutzungsideen von jungen Kollektiven, Anfang 20, die in einer Örtlichkeit zum Beispiel auch ein temporäres Tonstudio eingerichtet haben. Also die Nutzungsideen waren sehr vielfältig und auch sehr lokal und regional. Das hat uns besonders gefreut.
Was können denn von solchen Zwischennutzungen und von solchen Pop-up-Stores vielleicht auch für Impulse ausgehen? Also ist da die langfristige Vermietung quasi immer das Ziel? Oder warum sind die vielleicht auch anderweitig irgendwie wertvoll als Experimente?
Also grundsätzlich aus meiner Erfahrung heraus muss man das natürlich immer in den Kontext setzen, ne? Also Pop-up-Stores und Zwischennutzungskonzepte funktionieren in Großstädten anders als im ländlichen Raum und funktionieren durchaus auch abhängig von dem Umfeld. Ich möchte die Frage an der Stelle, weil wir ja über die Freiraumstationen am Beispiel von Homberg, Efze und Borken gestartet sind, das vielleicht aus dem Kontext der Kleinstädte beantworten. Und da war es ja so, dass in dem Fall die Räume schon mehrere Jahre leer standen. Ich hatte vorhin von 5 bis 10 Jahren gesprochen. Das ist durchaus auch ein relativ langer Zeitraum. Das heißt, dass das Flächen sind, mit denen sich halt länger keiner mehr beschäftigt hat, aus unterschiedlichsten Gründen. Auch die Leerstandsgründe können sehr unterschiedlich sein. In der Regel, mit den Flächen, mit denen wir uns beschäftigt haben, waren die Gründe des Leerstands auch diese, dass man gesagt hat, private ImmobilieneigentümerInnen, die diese Flächen meistens schon auch im Generationseigentum haben, selber gar nicht die Möglichkeit gesehen haben, dass es auch andere Nutzungsideen gibt, außer klassischen Einzelhandel, klassische Büronutzung oder eben klassische Dienstleistungsnutzung. Das waren immer so diese Bereiche, wonach die ImmobilieneigentümerInnen geschaut haben für ihre Nutzung auf der Fläche. Aber selber sozusagen sich damit auseinanderzusetzen, was könnten noch alternative Nutzen für diese Fläche sein, haben sie nicht, weil sie persönlich da gar keinen Zugang für sich hatten. Das sind jetzt so die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und damit ermöglicht man natürlich bei dem Thema Zwischennutzung das Ausprobieren auf mehreren Ebenen. Auf der einen Seite ist es natürlich für den Immobilieneigentümer, für die private Immobilieneigentümerin einfach ein komplett neues Feld. Vielleicht auch mit neuen Akteuren, mit denen man vorher noch gar keinen Kontakt hatte. Selber vielleicht gar nicht den Bezug, warum könnte jetzt auch ein Verein als Nutzer und Nutzerin interessant für mich als Immobilieneigentümerin sein. Und auf der anderen Seite das Thema der Ideen. Ich hatte von dem jungen Kollektiv mit dem Tonstudio gesprochen. Die haben natürlich zuvor auch noch kein eigenes Tonstudio betrieben. Sie haben das als Kollektiv zu Hause, vielleicht auch im Kinderzimmer, im Jugendzimmer, in einem Hobbyraum, in dem häuslichen Kontext sozusagen ausprobiert. Aber sie waren ja noch nie selber irgendwie Mieter oder Nutzender einer Gewerbefläche. Das heißt, man lernt natürlich durch so eine Zwischennutzung ganz viel dazu. Wie funktioniert das? Mit welchen Themen muss ich mich auch als Nutzender beschäftigen? Wie laufen die Abstimmungen zwischen der Kommune? Welche Herausforderungen habe ich mit meiner Idee zu nehmen? Also da gibt es ganz, ganz viele individuelle Fragen und auch die Frage, sage ich mal, von der Floristin waren auch eine ganz andere Herausforderung und Fragestellung als zum Beispiel für das Kollektiv mit dem Tonstudio oder für die Kunstakteure in dem Gewächshaus. Das heißt, dass natürlich das Ausprobieren sehr, sehr individuell ist und natürlich viel auch am Standort im Quartier ermöglichen kann und vor allem ermöglichen von Begegnung, Wertschätzung und der professionellen Begleitung, die Idee auch zum Wachsen zu bringen. Das würde ich jetzt mal auch als wichtiges Hauptziel und Hauptimpuls auch verstehen. Zu sehen, man nimmt einfach eine Idee auf und begleitet diese Idee. Weil ob aus jeder Idee eine dauerhafte Nutzung für die nächsten 10 Jahren wird, das ist sicherlich nicht die Erwartungshaltung, sondern die Erwartungshaltung ist an der Stelle, Menschen mit guten Ideen, die aus dem Ort kommen, die aus der Region kommen, auch eine Präsenz zu geben, die sie vorher vielleicht gar nicht hatten und somit natürlich auch eine Idee gemeinsam in einen Wachstumsprozess zu bringen. Und daraus ergeben sich dann vielleicht eine weiterführende Nutzung von einem weiteren halben Jahr. Aus einem halben Jahr wird ein Jahr, aus einem Jahr werden 2 Jahre. Also ich glaube, wir müssen dann auch gemeinsam verstehen, dass solche Ideen nicht sofort auf eine Langfristigkeit ausgelegt sein können, weil man einfach sich sehr viel auch mit der Idee auch im Tun auseinandersetzt und sie gemeinsam einfach auch zum Reifen bringt. Und wie gesagt, eingangs hatte ich ja gesagt, das Thema Zwischennutzung und Pop-up-Stores funktioniert auch an verschiedenen Standorten, auch in verschiedenen größeren Kontexten von urbanen Räumen einfach auch durchaus unterschiedlich.
Ja, sehr spannender Aspekt, also dass das auch quasi so Experimentier- und Lernräume sind für Menschen, dann irgendwie auch irgendwie für sich selbst irgendwie andere Nutzungen oder erste Schritte dann auch irgendwie zu gehen, wo sich dann auch später mehr rausentwickeln kann.
Absolut, also das, um das vielleicht kurz zu ergänzen, das Kollektiv, welches sich dann auf das Gewächshaus beworben hatte und in einem halben Jahr ungefähr 43 verschiedene Formate angeboten haben nach relativ kurzer Zeit für sich entschlossen, einen Verein zu gründen.
Ja, Wahnsinn.
Und das ist sozusagen dann auch ein ganz konkretes Ergebnis, zu sagen, wir haben in kurzer Zeit schon für uns die Entscheidung getroffen, wir machen da mehr draus und das heißt einen Verein, den wir gründen. So. Und das ist natürlich ein wichtiger Impuls und eine Grundlage, womit man dann natürlich auch gemeinsam weiterarbeiten kann.
Ja, genau. Sie hatten es ja gerade schon angesprochen, dass es teilweise Geschäftszeilen oder Immobilien waren, die schon irgendwie 5 bis 10 Jahre leer standen. Wenn Sie jetzt in eine Kommune kommen und die beraten und das sind quasi solche Immobilien, wo eben der Leerstand schon irgendwie so lange vorherrscht, wie gehen Sie denn mit der Erwartungshaltung um? Weil wahrscheinlich sind die Erwartungen ja von kommunaler Seite, von Seiten der Bevölkerung sehr hoch, dass Sie dann, wenn Sie da irgendwie 2, 3 Jahre wirken und den Prozess unterstützen, dass das dann irgendwie in neuem Glanz erstrahlt. Also wie gehen Sie da mit der Erwartungshaltung um? Und wie war vielleicht da auch in Borken und Homberg die Resonanz aus der Bevölkerung?
Das waren jetzt viele verschiedene Fragen. Ich versuche das mal nacheinander zu beantworten und zu sortieren. Also erstmal, wie gehen wir grundsätzlich mit den Erwartungshaltungen um? Weil wir sind ja auch, Sie hatten es gesagt, auch mit unserem Büro, die Zukunftsoptimisten, ja auch mit verschiedenen anderen Kleinstädten auch aktiv, arbeiten wir ja gemeinsam. Und da ist durchaus der Zugang der gemeinsamen Zusammenarbeit immer ein bisschen unterschiedlich. So, und ein wichtiger Zugang ist durchaus, dass Bürgermeister, Bürgermeisterinnen auf uns zukommen und sagen, wir haben auch so viel Leerstand, was machen wir denn an der Stelle? So. Und eingangs hatte ich ja gesagt, dass das Thema Leerstand, gerade wenn wir uns mit den Flächen in der Laufzeit von 3, 5 oder bis 10 Jahren ungenutzt sprechen, hat das ja durchaus auch eine sehr breite Ursache. Und es wäre aus meiner Sicht eine vermessene Aussage und Annahme, dass ich jetzt sagen würde, wir schaffen es, diesen langfristigen Leerstand in Kürze zu beseitigen und zu bewältigen. Das ist natürlich nicht an dem, weil genauso vielfältig wie die Leerstandstypologien sind und die Ursachen, warum es zu Leerstand kommt, sind natürlich auch die Ansätze und die Bewältigungsstrategien. Damit kommunizieren wir und gehen wir ganz offen damit um, um halt einfach natürlich nicht die Erwartungshaltung so aufzubauen und zu sagen, wir schaffen es in Kürze der Zeit, diese Leerstände zu beseitigen und in dauerhafte Nutzungsverträge zu übersetzen. Das wäre auch aus meiner Sicht nicht richtig, diese Aussage und diese Annahme. Das heißt, wir versuchen natürlich von vornherein viel Aufklärungsarbeit zu leisten und auch die Mitwirkenden, sowohl Mitarbeiter aus der Verwaltung, aus der Stadtgesellschaft, Projektakteure einfach da zu sensibilisieren und sozusagen mit auf diesen Veränderungsprozess zu nehmen. Denn langfristige Leerstände, damit den Zugang und eine Belebungs- und Aktivierungsstrategie zu finden, ist natürlich auch einfach ein sehr individueller Prozess vor Ort. Da müssen die Rahmenbedingungen auch passen. Es muss natürlich auch passen, dass alle an dem gleichen Strang und auch an dem gleichen Zielbild arbeiten. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wir sehr gerne auch, bevor wir ganz konkret mit den Flächen arbeiten, auch Zieldefinitionen machen. Ne? Wo will die Stadt hin? Was haben die Bürgerinnen und Bürger auch für Anregungen? Ideenwerkstätte, Visionsworkshops, sowohl intern als auch mit Beteiligungsprozessen, sind für uns ganz, ganz wichtige Parameter und Instrumente, mit denen wir auch in so einen Prozess einleiten. Das haben wir durchaus auch in Borken gemacht, auch zu Beginn der Vergabe von den Freiraumstipendien. In Homberg-Efzer haben wir relativ schnell sozusagen auch gleich, ich will jetzt mal sagen, Tatsachen geschaffen. Also nach Gesprächen mit den ImmobilieneigentümerInnen sind wir selber auch aktiv geworden, auch als Team, haben quasi selber auch Projekte umgesetzt, Ausstellungen organisiert oder Workshops organisiert und sozusagen über dieses Tun, über dieses sofort sichtbar werden, das war jetzt in Homberg auch der Ansatz gewesen, 2021 sind wir mit den Menschen aus dem Umfeld einfach ins Gespräch gekommen, weil diese Aktivitäten sind ja nicht im Verborgenen geblieben, sondern wir sind sichtbar geworden und konnten damit natürlich auch ganz anders Gespräche und Sensibilisierungsarbeit leisten. Wir haben sehr, sehr viel positive Resonanz bekommen, also grundsätzlich bei diesem Ansatz mit der Freiraumstation. Das war tatsächlich der überwiegende Teil. Es gibt natürlich aber auch Vorbehalte, das muss man ganz klar sagen. Nicht jeder ist von dem Ansatz überzeugt. Das ist auch okay, damit gehen wir auch um. Wir gehen auch mit Kritik um. Bei uns ist es lieb, wenn Menschen auch mit Kritik an uns herantreten oder eben auch die Kommune uns mitteilt, hey, hier gibt's auch nicht nur positive Stimmen, weil da kann man ins Gespräch kommen. Also Dialog ist für uns einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Prozessbegleitung von solchen Projekten, weil auch Kritik hat eine Daseinsberechtigung. Und wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und uns gemeinsam zuhören, schärfen wir auch gemeinsam das Verständnis für unterschiedliche Perspektiven und auch Lösungsansätze. Das ist so unsere Grundhaltung. Und von daher sind wir da immer dankbar, wenn Menschen auch auf uns zukommen, auch wenn sie das vielleicht noch im ersten Moment gar nicht so nachvollziehen können, warum das vielleicht ein Ansatz wäre, den wir gemeinsam gehen können. Und dabei habe ich jetzt bestimmt irgendeine Frage unterschlagen, die Sie mir gestellt haben.
Ich glaube, Sie haben tatsächlich alles beantwortet, auch wenn das viele verschachtelte Fragen waren. Genau, also ich habe quasi die Innenstadt in dem Fall auch so ein bisschen als kollektive Aufgabe, wo sich dann quasi auch alle irgendwie einbringen sollten im Idealfall, um das Ganze irgendwie wieder mit Leben zu füllen, genau. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht so der Aspekt, dass man vielleicht Innenstädte auch gerade im ländlichen Raum wieder irgendwie in multifunktionaleren Nutzungen denkt? Also, dass man das jetzt quasi nicht nur als Gewerbe- und Handelsort hat, sondern dass da eben auch wieder mehr andere Nutzungen, soziale Nutzungen, irgendwie Wohnen, vielleicht Kitas, soziale Orte, eben auch, wie Sie schon angesprochen haben, dieser kulturelle Aspekt, aber vielleicht auch irgendwie Physios oder irgendwie das Handwerk da auch stärker wieder reinkommt, um das dauerhaft wieder zu revitalisieren. Wie sehen Sie das?
Also aus meiner Sicht ist das total wichtig. Wohnen ist eine wichtige Komponente, weil dort, wo gewohnt wird, entsteht natürlich auch zu einer anderen Tageszeit Bewegung. Ja, also Menschen in einem Wohnstandort genießen es natürlich, wenn in direkter Nachbarschaft noch vielleicht ein Freizeitangebot, ein Kulturangebot oder eben auch eine Kita in der Nähe ist. Also auch da diesen Quartiersgedanken zu stärken und zu sagen, die Innenstadt ist ein multifunktionaler, vielfältiger Ort, in dem sich auch unterschiedliche Personengruppen, unterschiedliche Alltagsabläufe auch begegnen können, weil darüber entstehen natürlich auch einfach wieder Anknüpfungspunkte, es entstehen Begegnungsräume, es entstehen Aktionsräume und Aktionsräume müssen nicht immer nur die Räume, die physischen Räume sein, sondern kann auch ja der öffentliche Raum sein. Und von daher halte ich das total wichtig, dass Innenstädte auch als multifunktionaler Räume im Ganze betrachtet werden. Und Sie hatten es ja auch angesprochen, das Thema Handwerk. Ich meine, wie viele Kleinstädte gucken historisch auch darauf zurück, dass in der Kernstadt auch Handwerk oder teilweise, wenn man noch weiter zurückguckt, auch landwirtschaftliche Betriebe zu finden waren. Klar muss man das jetzt natürlich in den passenden Maßstab wieder übersetzen. Aber auch das halte ich nicht für komplett ausgeschlossen. Es muss natürlich auch einfach passen. Wenn man wieder sagt, Wohnen spielt auch eine Rolle in der Innenstadt, ne, dann muss man natürlich gucken, an welchen Stellen könnten Konfliktpotenziale lauern. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Also wenn man gerade zum Thema Handwerk, urbane Produktion, denke ich da direkt an Manufakturen oder eben auch vielleicht Umgang mit Goldschmieden, Tonhandwerk, also auch in solche Richtungen zu denken, in Richtung von Ateliers zu denken. Ne?
Genau, das Thema ist ja auch so ein bisschen, also der innerstädtische Leerstand ist ja auch so ein bisschen an irgendwie so ein Planungsverständnis der letzten Jahrzehnte, würde ich mal sagen, gebunden und gekoppelt, wo eben viel dann auch im Außenbereich entwickelt wurde oder an den Orts- und Stadtteilgrenzen. Stichwort Donut-Effekt, dass man eben mehr Gewerbe- und Wohngebiete quasi an Ortsrändern angesiedelt hat, dass so ein bisschen die Kernstädte aussterben. Inwiefern spielt das eine Rolle in Ihren Überlegungen? Also gehen Sie da auch aktiv dann quasi auf die Planungsdezernenten oder Dezernate zu und sagen, ja, okay, das spielt hier auch mit rein und hier müssen wir vielleicht auch stärker ansetzen?
Ja, also dankenswerterweise oder auch in den letzten Jahren hat sich ja viel auch dieser Grundsatz jetzt wieder gefestigt oder viele arbeiten nach diesem Grundsatz in Vor-Außen-Entwicklung, also quasi den Ortskern oder die Innenstadt zu stärken und quasi den Fokus auf die Innenentwicklung zu legen. Das finde ich im Grunde total gut. Und aber konkret auf die Frage zu antworten, ob wir auf die Planungsdezernentinnen zugehen, also durchaus sind das auch die direkten oder ersten Ansprechpartner, wenn es nicht der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist, die auf uns zukommen. Kommen natürlich auch manchmal die Vertreter aus der Wirtschaftsförderung oder aus dem Bauamt, je nachdem, wie die Kommune organisiert und aufgestellt ist, kommen natürlich auch mal darauf an, wie groß. Aber es sind durchaus unsere direkten AnsprechpartnerInnen und auch Projektpartner. Also ich hatte es ja eingangs an dem Beispiel von der Freiraumstation berichtet, wo wir gesagt haben, wir starten so einen Prozess auch mit einer gewissen Projektstruktur. Und in so einer Projektstruktur gehört zum Beispiel auch eine Projektsteuerungsgruppe oder eben auch eine Arbeitsgruppe. Und auch so in der Projektsteuerungsgruppe ist immer jemand aus dem Bauamt oder aus der Stadtentwicklung immer mit dabei, weil aus unserer Arbeitshaltung und Verständnis, wie wir auf Projekte gucken, ist der interdisziplinäre Ansatz total wichtig. Also dieses Verschneiden zwischen, was hat das jetzt mit der Stadtentwicklung zu tun, welche Komponente bedeutet auch Einfluss auf die Wirtschaftsförderung, an welcher Stelle bedeutet es auch die Kommunikation mit Lokalpolitik, aber auch Stadtgesellschaft. Und von daher verschneiden sich dann sowohl die Rollen aus der Verwaltung mit den Rollen der Projektakteure, die aktiv sind, und der umliegenden Stadtakteure und Nachbarschaft auch. So, von daher ist es total wichtig, mit den vor Ort Aktiven auch aus der Planung zusammenzuarbeiten. Ohne dem wird es aus meiner Sicht gar nicht gehen. Langfristig gesehen.
Ja, das macht natürlich sehr viel Sinn. Viele Projekte in dem Bereich sind ja auch temporär ausgelegt. Also nach Auslaufen der Förderung fehlt da häufig irgendwie eine tragfähige Finanzierung, um sie weiterzuführen, oder herrscht da irgendwie viel Unsicherheit. Wie war das bei Ihnen und bei den Freiraumstationen in Homberg und in Borken? Also wie lief das dann weiter oder wie läuft es weiter?
Also unterschiedlich tatsächlich. Kurz beginnend mit Homberg-Efze, 2021 sind wir da in der Freiraumstation gestartet. Und da muss man ja sagen, dass auch da die Freiraumstation auch ein Bestandteil war in einem anderen Projekt, in dem das sozusagen auch mit eingebettet war, beziehungsweise was so parallele Entwicklungsprozesse nahm. Das ist der sogenannte Marktcampus, quasi auch ein Quartiersansatz in Homberg-Efze. Auch der war wieder eine andere, größere Entwicklungsstrategie quasi eingebettet, ne? Also das ist auch so, was ich meinte, diese lokale, individuelle Rahmenbedingungen, die von Kommune zu Kommune komplett unterschiedlich sein kann. Also das heißt, da war die Freiraumstation schon auch in einer, ja, in mehreren Themen irgendwie eingebettet oder hatte Anknüpfungspunkte. Von daher ging das dann immer auch in der Weiterentwicklung weiter, dass durchaus, wenn man jetzt 2024 in Homberg-Efze auf die Räume zurückblickt, mit denen wir 2021 gestartet sind, kann man eigentlich sagen, dass 4 von 5 Freiraumstationen immer noch in Nutzung sind, aber nicht mehr durch uns als Projektakteure der Freiraumstation, sondern durch andere Nutzungen, weil sich daraus immer was Neues ergeben hat. Und das heißt, dass sozusagen auch abseits der Förderung einfach Impulse in Gang gesetzt wurden oder eben auch Ideen positioniert wurden, die aufgenommen wurden und die weitergetragen worden sind. Zu benennen beispielsweise, eine Freiraumstation ist jetzt schon seit gut, glaube ich, einem Jahr oder knapp anderthalb Jahren einen Second-Hand-Store, ne, der auch sozusagen jetzt einen als Ladenkonzept sich etabliert und entwickelt hat. Das ist sicherlich jetzt nicht dieser Laden direkt auf Zutun von uns zurückzuführen, weil wir sozusagen vorher zwar die Zwischennutzung, die Freiraumstation hatten, aber wir haben diesen ersten Zugang ermöglicht und wir haben so ein bisschen aufgezeigt, was gehen kann. Aber die Ideengeberin mit diesem Second-Hand-Store ist natürlich ihren Weg auch selber gegangen für sich, ne? Oder eine andere Fläche ist jetzt eine Quartierswerkstatt, um das in Homberg-Efze mal zu skizzieren. In Borken ist es ja so gewesen, dass es über die Zukunft Innenstadt vom Land Hessen finanziert wurde. Ist sozusagen zum 31.12. letzten Jahres sozusagen ausgelaufen. Da uns aber so ein nachhaltiger Ansatz wichtig ist, also wir den Anspruch haben, dass es auch ohne uns weitergeht, und ist uns ja dieser Strukturaufbau ganz zu Anfang total wichtig und die Befähigung der Akteure vor Ort, also ne, die Befähigung der Nutzenden, die auf die Freiraumstipendien angesprochen wurden, durch die Befähigung und durch diese Begleitung der knapp anderthalb Jahre, die es ja in Summe waren, werden jetzt Sachen weiter ohne uns auch fortgesetzt. Und das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, weil auch mit Auslaufen dieser Anschubförderung, in dem Fall über die Zukunft Innenstadt, es jetzt nicht zum Erliegen gekommen ist, sondern einfach zur Fortsetzung, sicherlich nicht in dieser gleichen Intensität, aber es gibt Aspekte, die auch jetzt ohne uns weiterlaufen. Und das ist wichtig und das ist gut aus unserer Sicht.
Ja, also super schön zu hören. Ich meine, das ist ja immer irgendwie schwierig zu quantifizieren dann auch so vor und nach dem Projekt, genau was dann jetzt irgendwie die langfristigen Vermietungsquoten sind und genau diese Zwischenthemen und diese Impulse und irgendwie neue Anregungen für Menschen, die da im Umfeld sind und die Schaffung dieser Strukturen, das ist ja irgendwie wahrscheinlich genau das, was zählt und was langfristig auch den Unterschied macht.
Absolut, und das Quantifizieren, was Sie es gerade gesagt haben, ist natürlich in diesem Ansatz auch schwierig. Ne, man kann sicherlich, wenn man jetzt nochmal 2 Jahre oder 3 Jahre in die Zukunft guckt, könnte man sagen, was ist in den letzten 5 bis 6 Jahren, was hat sich entwickelt? Das fällt sicherlich da nochmal einfacher, aber um genau dem so ein bisschen jetzt auch in dem Prozess eine Tragfähigkeit zu geben, wurden wir Gott sei Dank letztes Jahr, genau, sind wir Teil eines Forschungsprojektes. Also die Freiraumstation ist eins von 4 Praxisbeispielen bundesweit in einem Forschungsprojekt, welches sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Welche Rolle spielen multifunktionale Räume und Akteure aus Kunst und Kultur in dem Kontext des Strukturwandels in Kleinstädten? Und das Forschungsprojekt läuft noch bis Mitte 2025. Da sind wir jetzt quasi mit der Freiraumstation mittendrin. Und dafür sind wir natürlich super dankbar, weil genau es einfach darüber bestenfalls auch Aufschluss bringt. Und das halt von einem Forschungspartner, die das nochmal mit einer ganz anderen Brille und mit einem anderen Blick bewerten.
Ja, ich würde gerne nochmal einmal den Blick ein bisschen weiten und so ein bisschen allgemein in die Zukunft blicken. Gerade was die Innenstädte im ländlichen Raum angeht. Wir haben in dem Podcast hier auch immer so ein bisschen so den konstruktiven Ansatz, dass die Leute auch für ihre Praxis und im Alltag ein bisschen was mitnehmen. Und vielleicht hört hier auch gerade ein Rühriger oder eine rührige Bürgermeisterin oder Gemeindevertreter, Gemeindevertreterin zu. Was würden Sie denen denn als wichtigsten Tipp mitgeben, wenn die sich auf den Weg machen wollen, ihrem Gewerbeleerstand in der Innenstadt den Kampf anzusagen? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, natürlich viel Wissen in einen Haupttipp zu formulieren, aber genau, vielleicht können Sie es versuchen.
Ja, das ist durchaus eine etwas kniffligere Frage, weil der wichtigste Tipp in dem Thema Umgang mit Leerstand in der Innenstadt, würde ich jetzt sagen, anfangen. Also, was passiert, wenn nichts passiert, sagen so verschiedene auch Personen in meinem Umfeld, des fachlichen Umfeldes. Und so würde ich das auch sehen. Machen, Räume öffnen und quasi sie wieder in ein Bewusstsein bringen. Weil nichts ist eigentlich schlimmer als Leerstand, von denen keine Interaktion, kein Leben, nichts mehr ausgeht. Und damit meine ich nicht mit diesen Loslegen und einfach machen, das komplett unüberlegt zu machen, sondern schon in einer organisierten Form, bestenfalls auch mit Partnern. Aber den ersten Schritt zu gehen und die Räume zu öffnen und dann auch mit den Willigen vor Ort und mit den Akteuren gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Und denke, gemeinsam ist das Zweitwichtigste. Die Herausforderung gilt es nicht alleine zu nehmen. Das wären so meine wichtigsten ersten Zugänge zu dem Thema. Loslegen, machen und gemeinsam aktiv werden.
Das ist doch ein sehr motivierender Slogan, gemeinsam machen. Das können wir auch gerne so mitnehmen. Genau.
Gerne.
Dann würde ich mal noch auf unsere kleine Tradition weiterleiten, nämlich unser Landü-Ei. Wir haben ja immer mit allen Gästen die kleine Tradition des Landü-Eis, das wir gemeinsam auspacken. Also ein Aspekt, eine Anekdote, eine Statistik, ein interessanter Fakt, der Ihnen zuletzt in Bezug auf die ländlichen Räume aufgefallen oder eingefallen ist.
Was mich eigentlich am meisten in den letzten Jahren oder auch Monaten begeistert hat, ist die Tatsache, dass es in vielen kleinen Orten richtig große Projekte gibt. Und was meine ich mit richtig großen Projekten? Natürlich sind Projekte, über die wir jetzt auch gesprochen haben, auch groß. Aber ich meine damit, dass so kleine Ortsteile, fast schon Dörfer, im Kern einfach Industriebrachen haben. Wo man eigentlich sagt, der Ortskern besteht aus so einer großen Immobilie. Und das beeindruckt mich sehr Und da möchte ich ein ganz konkretes Beispiel benennen. Und zwar ist das das Maßstabwerk in Schweiner. Schweiner ist ein ganz, ganz kleiner Ortsteil von Bad Liebenstein in Thüringen, auch nahe des Thüringer Waldes. Und das Maßstabwerk ist ein Teilbereich von einem Areal, was 13.000 Quadratmeter groß ist. Und da sich in den letzten Jahren einfach einen Coworking Space, einen Kunst- und Kulturort aus einer zivilgesellschaftlichen Initiative gebildet hat. Und das finde ich Landüei wert, finde ich, weil das einfach so eine beeindruckende Zahl ist, dass dieses Areal 13.000 Quadratmeter groß ist und eigentlich den Ortskern bildet. Und wenn man sich das mal vorstellt, was das für eine Wirkung erzielt, sowohl im leerstehenden Bereich als auch wieder im jetzt neu genutzten Teil, macht das natürlich auch was mit dem kompletten Ort und mit der Energie und mit den Menschen. Das vielleicht als mein persönliches Landüei.
Sehr inspirierend. Da muss ich auf jeden Fall auch gleich mal reinschauen, wie das so räumlich aussieht. Also das klingt auf jeden Fall super interessant. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch bei Landaussichten. Vielen Dank für den spannenden Einblick, den Sie in Ihre Projekte und in Ihre Arbeit und auch in Ihre Philosophie Ihres Arbeitens mitgebracht haben. Und ja, ich kann eigentlich nur weiter wünschen, viel Erfolg bei der Revitalisierung der Innenstädte und beim gemeinwohlorientierten Entwickeln des Leerstands. Genau.
Dankeschön, hat mir viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und uns über die Themen auszutauschen. Dankeschön.